das Thema der Predigt, wer sagst du, dass ich bin? In Matthäus 16 heißt die Frage im Original, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Gut, ihr habt jetzt den Text vor euch. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann werden die Bibelkenner wissen, wer wem die Frage gestellt hat. Das ist nämlich Jesus, der es den Jüngern gestellt hat und Petrus hat geantwortet. Vor 3 Wochen haben wir hier eine Predigt gehört über die Stillung des Sturms und den sinkenden Petrus. 2 Kapitel vorher, Matthäus 14. Und der Abschnitt endet mit dem Bekenntnis der Jünger, kniend auf dem Boden des Bootes, nachdem sich der Sturm endlich gelegt hat. Und dort heißt es, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und ich frage an dieser Stelle, der Sohn welchen Gottes? Ich habe mich gefragt, warum hat Jesus 2 Kapitel später, also in unserem Text Matthäus 16, Jesus diese Frage gestellt? Sie hatten sie ihm doch ungefragt schon auf dem See Genezareth beantwortet. Ich glaube, dass Jesus ihnen was sagen wollte dadurch. Und den Grund finden wir, wenn wir Petrus' Antwort genau ansehen, erstens, zweitens den Kontext betrachten und drittens beachten, wo Jesus den Jüngern diese Frage gestellt hat. Ich glaube nämlich, dass Jesus nicht ganz zufällig mit seinen Jüngern dort war, sondern dass er Orte bewusst ausgewählt hat, um seinen Jüngern etwas zu lehren. Und ich glaube, das ist auch für uns, dass Jesus uns im übertragenen Sinne an Orte, in Situationen in unserem Leben führt, um uns zu bestimmte Glaubensschritte herauszufordern. Konkret, warum stellte Jesus die Frage in Caesarea Philippi? Das ist übrigens nicht das Caesarea am Mittelmeer, sondern im Golan, also im biblischen Baschan, 5 Kilometer ungefähr von der syrischen Grenze weg. Ich lese aus Matthäus 16, dem sogenannten Petrusbekenntnis, und dann im Lauf der Predigt weiter bis ins Kapitel 17 hinein. Und zwar lese ich über die später eingefügten Abschnitts- und Kapitelgrenzen hinweg, damit wir dadurch Zusammenhänge besser erkennen können. Die werden uns dann nämlich offensichtlicher. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmels geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Das ist gewaltig, aber es ist nur die erste Hälfte der Offenbarung. Ich komme gleich darauf zurück. Ich möchte euch nämlich erst Informationen über Caesarea Philippi geben. Caesarea Philippi, da ließe sich viel dazu erzählen, aber das Wichtigste nur in aller Kürze, war ein Zentrum des römisch-griechischen Heidentums. Ursprünglich hieß es Panion. Man verehrte dort den Allgott Pan, den man für alles Mögliche und Unmögliche anrief. Pan heißt auf Griechisch alles und wir finden es in den Worten Panorama oder Panik wieder. In Panion ließ sich der Kaiser Augustus als Sohn Gottes verehren, sprich anbeten. Sein Sohn Philippus benannte die Stadt um in kaiserliche Stadt des Philippus, Caesarea Philippi. Auch Kaiser Tiberias ließ sich dort als Sohn Gottes verehren. Caesarea Philippi war ein Sammelort für alle möglichen Götter. Die Götterstatuen standen in den Felsnischen, also die Mitte bildet diese weit geöffnete Höhle, der als Tor der Unterwelt angesehen wurde. Aus diesem Felsmassiv entspringt übrigens der Banyas, einer der Quellflüsse des Jordan. Der Jordan kann uns daran erinnern, dass Jesus sich nicht selbst zum Sohn Gottes erhoben hat, sondern während seiner Taufe hat sich der Himmel geöffnet und Gott hat gesprochen, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dies werden wir nachher gleich nochmal an einer anderen Stelle lesen. Nun zurück zu meiner Aussage, dass die Offenbarung des Petrus nur die erste Hälfte der Offenbarung ist. Jesus zeigt den Jüngern nämlich Weiteres. Vers 21. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Dies ist wesentlicher Bestandteil dessen, dass Jesus der Christus ist. 22 und 23. Und Jesus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt nicht aufhören zu lesen, damit wir erkennen, was uns Jesus als Konsequenz sagen will. Denn Jesus spricht weiter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Dies ist alles Teil der einen Sache. Diese Dinge können wir nicht voneinander trennen. 25 bis 28. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind etliche unter denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. So, und auch hier möchte ich weiterlesen, denn wenn wir hier nicht weiterlesen, würden wir nicht wissen, um was es hier wirklich geht. Wir würden die Herrlichkeit der Botschaft, die Jesus seinen Jüngern sagen möchte, das Leuchtende, das Verheißungsvolle, nicht wirklich erkennen. Wir würden, ja, ich will es mal vorsichtig so ausdrücken, in einer gewissen Karfreitagsbedrückung hängen bleiben. Also Vers 1 bis 9 im 17. Kapitel. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist es gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Und jetzt so wie bei der Taufe. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann der Zusatz, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. So lass uns den Blick werfen auf ein Ereignis bei der Verklärung Jesu. Mose und Elia. Paralleltext im Lukasevangelium. Was taten sie da? Sie sprachen mit Jesus über die vor ihm liegende Herausforderung und Bewältigung des Kreuzes. Sie stärkten ihn, den Weg zu gehen, es zu tun und den Weg ans Kreuz zu gehen. Vergessen wir nicht, Jesus war ganz Mensch oder auch ganz Mensch, wie wir, du und ich, nur ohne Sünde. Sie stärkten ihn. Ich glaube, dass alle Zeugnisse der Propheten und auch Mose, also das ganze Alte Testament, ein Ziel haben. Geht hinter Gott her. Entscheidet euch ganz für Gott. Macht keine Kompromisse. Folgt ihm ganz nach. Mein erster von zwei Hauptgedanken. Das Erkennen und das Bekenntnis, dass Jesus der Messias ist, ein volles Erkennen mit Geist und Seele, nicht nur mit dem Intellekt. Jesus fragte, was sagen denn die Leute, wer ich sei? Vielleicht Johannes der Täufer oder Elia und so weiter. Wir haben es gelesen. Das heißt, Jesus wäre nur der Vorläufer gewesen und nicht der eine, auf den die ganze Schöpfung wartet. Sie konnten nicht erkennen, dass er der Messias ist. Tragisch. Und so pointierte Jesus diese Frage auf die Jünger persönlich. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Diese Frage muss ich jeden Tag neu beantworten. Jeden Tag ist es eine Herausforderung. Eine gute, denke ich. Es ist wie wenn Gott fragen würde, bin ich dein Gott oder bin ich nicht dein Gott? Gehörst du mir oder gehörst du mir nicht? In gewisser Weise haben wir uns alle Gott hingegeben, Lebensübergabe. Wir stehen, denke ich, im Buch des Lebens. Aber ich glaube auch, dass wir uns jeden Tag neu an Gott hingeben müssen. Stimmt's? Manchmal haben wir gute Tage. Und vielleicht denkst du, ja, aber was ist mit den schweren Tagen? Diese Hingabe, diese Entscheidung, heute will ich dem Herrn folgen, das überstrahlt alles. Und so liegt die Frage Jesu immer noch in der Luft. Wer sagst du, dass ich bin? Petrus hat die richtige Antwort. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias, von dem alle Schrift spricht. Gott, der Lebendige, war Jahwe. So wurde im Alten Testament Gott umschrieben, weil man ja seinen Namen nicht aussprechen durfte. Auch in Israel heute unter Juden, auch unter messianischen Juden, wenn ich es im Englischen sage, findest du Gott, G-O-D, nicht so geschrieben, sondern G-D, weil man den Namen Gottes nicht aussprechen darf oder schreiben darf. Hans Brunsch schreibt in seiner Bibelübersetzung, die ich wirklich empfehlen kann, als Erklärung dazu, Petrus sagte also das Höchste, was ein Jude sich denken konnte, der Sohn Jahwes. Danach hat Kaiphas auch beim Verhör Jesu gefragt, Karfreitag, Matthäus 26, 63. Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester Kaiphas sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus sagte zu ihm, du sagst es. Nach meiner Recherche sind es die beiden einzigen Stellen, wo im Neuen Testament, wo der lebendige Gott steht. Also dieses Kürzel, der lebendige, groß geschrieben. Jesus bezeichnete Petrus als einen vom Himmel Gesegneten, vom Vater, der ihm diese gewaltige Offenbarung gegeben hatte. Den Rest des Verses, den will ich nur kurz betrachten. Wer ist Petrus? Wer ist der Fels? Wer hat den Schlüssel? Ich werde da nicht tiefer reingehen, aber nur kurz, ganz persönlich. Ich glaube, dass Jesus von sich selbst sprach und spricht. Auf diese Wahrheit, dass er der Christus ist, der Retter, wird er die Gemeinde der Geretteten bauen. Er ist der Fels. Übrigens, Petrus hat es sehr gut verstanden. Er hat nie beansprucht, dass er der Fels sei. Die Menschheit hat es weniger gut verstanden. Aber Jesus sagte weiter, die Pforten der Hölle, das Tor zur Unterwelt, dieser ganze Götterkult wird die wahre Gemeinde als Ganzes nicht überwältigen. Die wahre Gemeinde besteht aus denen, die Jesus den ganzen Weg nachfolgen, bis zum Ende. Wir gehen weiter. Wie schon gesagt, der nächste Teil ist genauso wichtig wie der erste. Jesus offenbarte ihnen, dass er ans Kreuz gehen würde. Und Petrus fährt ihn deswegen an. Wir wissen nicht, warum er ihn so anfuhr. Vielleicht wollte er Jesus nicht verlieren. Auf dem Berg wollte er auch gleich drei Hütten bauen. Man kann das übrigens schon nachvollziehen. Es ist zwar schon etwas Besonderes, mit Jesus 3,5 Jahre unterwegs zu sein. Denke ich schon sehr. Übrigens, wir haben es nicht schlechter. Wir haben den Geist. Vielleicht denkst du, aber warum hat Petrus das mit dem Kreuz eigentlich nicht kapieren wollen? Wisst ihr, wir sind nach Kreuz und Auferstehung. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich in der Tiefe das Kreuz wirklich verstehe. Ich will euch sagen, warum. Weil es schlichtweg undenkbar war. Es war undenkbar, dass der Sohn Gottes sich aufmachen sollte und sterben müsste. Wir haben hier den Götterkult von Caesarea Philippi vor uns. Es ist undenkbar, dass der Sohn eines dieser Götter für uns stirbt. Das ist der Hintergrund. Jetzt ganz persönlich zu mir oder vielleicht zu uns. Ich bete darum, dass der Herr mir das Wunder des Kreuzes tiefer offenbaren möge und in mir immer wieder das Staunen über seinen Erlösungstod erneuern möge. Ich möchte dieses staunende, leuchtende, kindliche Leuchten in meinen Augen haben, wenn ich an die Menschwerdung Jesu und an seinen Opfertod denke. Ich möchte mich nicht so einfach an ihn gewöhnen, so Alltagsgeschäft, so, hi Jesus, nein. Oder wie es manche Leute sagen, lass uns eine Party mit Jesus feiern, eine Lobpreisparty. Hier ist die Majestät, hier ist der Schöpfer, hier ist der König, hier ist der Weltenretter und übrigens auch Weltenrichter. Ich möchte so kindlich wie nur möglich staunend und dankbar vor ihm stehen. Möchtest du dies nicht auch wiedergewinnen und mit einer tief begründeten Freude leben, weil du das Kreuz kennst? Ich fürchte, dass das Kreuz etwas ist, was wir gar nicht ausreichend genug begreifen. Ich glaube, es war etwas, das der Himmel ganz gebannt angeschaut hat. Versteht ihr, die Propheten, die haben es auch nicht vollständig verstanden. Sie haben darüber prophezeit. Ich denke, in gewisser Weise waren die Engel erstaunt darüber, dass Jesus ans Kreuz ging. Der Himmel konnte es nicht glauben, dass Gott so niedrig kommen und sich so demütigen würde. Es ist ein wesentlicher Teil Gottes selbst, der unsere Schuld trägt und den Zorn Gottes auf sich nimmt, nämlich der Sohn. Es ist ein wesentlicher Teil Gottes selbst. Ich kann jetzt nicht tiefer über den Zorn Gottes sprechen oder darauf eingehen, aber ich denke, wir sollten mal über diese Dinge für uns persönlich nachsinnen. Wisst ihr, der lebendige Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Und er nimmt seine eigenen Gebote ernst. Jesus selbst bestätigt, Matthäus 22, 37 bis 40, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst den Nächsten lieben, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Vers 40, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dies ist wörtlich die Antwort Jesu auf die Frage nach der Gültigkeit der Gebote Gottes. Wer etwas anderes lehrt, der predigt einen anderen Jesus. Denn er entwertet damit das Kreuz Jesu. Dann wäre Jesus umsonst gestorben. Weißt du, meine und deine Errettung könnte es nie geben, abseits der Gerechtigkeit Gottes, da Jesus die Schelte, das Urteil Gottes trägt. Es könnte nicht sein, dass er ohne das Blut uns vergeben würde. Gott ist allmächtig, keine Frage. Aber als ein gerechter und heiliger Gott könnte es nicht sein, dass er die Sünde einfach so wegwischt. Wie manche Leute sagen, warum kann er die Sünde nicht einfach wegwischen und sagen, vergeben? Vergeben und vergessen. Das wäre nicht gerecht, weil unsere Schuld unendlich ist. Nur ein unendliches Wesen, unendlich heilig, unendlich rein, ein unendlicher Gott könnte kommen, um einen unendlichen Preis für deine und meine Schuld zu bezahlen. Deshalb ist das Kreuz so ein unbeschreibliches Wunder. Ich muss ehrlich sagen, im Kopf verstehe ich das, aber ich fürchte, mein Herz hat es eigentlich noch nicht ganz begriffen. Aber ich bin zuversichtlich und möchte es verbreitern auf uns. Wir werden Offenbarung haben dann, wenn wir Gott wirklich leidenschaftlich suchen und zum Beispiel am Morgen im Gebet kommen und sagen, Herr, ich habe eine ganze Litanei von Bedürfnissen, eine große Liste, aber ich lege sie zur Seite, ich suche dein Angesicht, ich möchte dich kennen. Vater, mach mir das Kreuz Jesu real, erklär mir es, schließ es mir auf, mach mir das Blut Jesu real, das für mich vergossen ist. Ich will dich kennen. Das ist wichtiger, als dass ich mich kenne. Du kennst mich sowieso. Der zweite, viel kürzere Punkt. Die Auswirkung eines solchen Erkennens, welche ist, den Ruf Jesu hören, ihm zu folgen. Und das Ergebnis daraus für die, die Jesus den ganzen Weg folgen. Jesus offenbarte also den Jüngern, dass er sterben müsste und am dritten Tag auferstehen. Und Petrus widersprach ihm ja heftigst. Vielleicht, möglicherweise, wir wissen es nicht genau, das ist eine Mutmaßung, war da noch etwas weiteres, was in Petrus dagegen aufstand. Moment mal, ich will das nicht, wohin du gehst, weil ich dir dahin werde folgen müssen. Und dann beginnt die Sache auch für uns ein Stück zu betreffen. Vielleicht wollte er dadurch, dass er den Sohn Gottes schonen wollte, sich selbst schonen. Natürlich hat er nicht gemerkt, wie teuflisch es war, was er da vorbrachte. Er war dabei, den Erlösungsplan Gottes aufzuhalten. Er war so starkköpfig, nur auf eines konzentriert, dass er im Begriff war, den ganzen Rettungsplan Gottes der Erlösung und der Wiederherstellung von Himmel und Erde ins Stocken zu bringen. Das war's. Jesus antwortete ihm, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, du bist mir ein Anstoß. Es war für Jesus keine Versuchung. Die Sache mit der Versuchung, die war mit Dienstbeginn bei Jesus abgeschlossen. Aber ich möchte euch zu dem Gedanken mitnehmen. Der Versuch, sein Leben zu retten, war völlig außerhalb des Denkens von Jesus. Das ist wirklich wichtig, auch für uns. Es war nicht seine Kalkulation, seine Berechnung, sein Leben zu retten. Philipper 2 zeigt uns, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und dennoch, glaube ich, ließ er alles glücklich los, um seinem Vater zu gefallen. Um das ging's. Er sagt zu Petrus, du hast nicht die Dinge Gottes im Sinn. Du denkst nicht wie ich. Und so zeigt uns Philipper 2 und lädt uns dazu ein, die Gesinnung, die in Christus war, in uns aufzunehmen. Dort können wir die ganze Selbsterniedrigung Jesu sehen. Wir sind dazu berufen. Das ist nicht radikal, was ich sage, sondern das ist der ganz normale Weg der Nachfolge. Es ist die Antwort auf Erkennen und Offenbarung, wer Jesus ist. Und wieder muss ich sagen oder mich fragen, habe ich diese volle Offenbarung oder positiv ausgedrückt, Herr, gib mir mehr Offenbarung, wer du wirklich bist. Jesus sagte zu den Jüngern und zu uns, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Die Jünger verstanden sehr gut, was er meinte. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Was denkt ihr, was ist das? Die ganze Welt gewinnt. Gibt es hier unter uns jemanden, der im Begriff wäre, die ganze Welt zu gewinnen? Ich glaube, nein. Bedeutet es, der reichste Mann der Welt zu werden und alles zu haben, was man sich wünscht? Das trifft es auch nicht. Ich denke, es bedeutet, welchen Gewinn hat ein Mensch, wenn er seinen eigenen Weg und sein eigenes Leben hat, sein ganzes eigenes, selbstgestricktes Leben. Welchen Gewinn hat ein Mensch, wenn er seine eigene kleine Welt erhält, aber im Prozess seine Seele verliert? Aber, großes Aber, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Dahin folgen wir Jesus nach. Gottes Ziel ist nicht, dass wir unser Leben verlieren, sondern dass wir es finden. Wir sind gerufen, Jesus auf diesem Weg zu folgen, unser Leben zu verlieren, täglich. Wenn wir unser Leben in die Hände Jesu loslassen, dann werden wir es finden. Dann werden wir tiefe Erfüllung finden. In Jesus, durch Jesus und mit Jesus. Dies ist die Botschaft Jesu und der Vater bestätigt sie, meinen lieben Sohn, den sollt ihr hören. Amen.